Karl May. Die Liebe des Ulan. Kapitel 35. Dann machte er einen längeren Spaziergang. Weit ausdehnen durfte er denselben allerdings nicht, denn es war für den einzelnen Deutschen noch nicht geraten, in gewisse Stadtteile einzudringen. Es gab Schichten der Bevölkerung, welche die Deutschen als die Besieger des Kaisers grimmig hassten. Des Nachts hörte man nicht selten den lauten Ruf »Vive l'Empereur!« und es waren bereits mehrere tumultartige Auftritte vorgekommen, welche es nötig gemacht hatten, mit bewaffneter Hand einzuschreiten. Daher kehrte Königsau mit Einbruch der Nacht in seine Wohnung zurück, wo er sich mit seinen Büchern, noch mehr aber mit dem Gedanken an Margot beschäftigte. Es mochte wohl gegen 11 Uhr geworden sein, als er auf ein entferntes Getöse aufmerksam wurde, welches von vielen Stimmen herbeizuführen schien. Er trat an das Fenster und öffnete es. Ja, das war ein 100-stimmiges Gewirr, und da erkrachten auch einige Schüsse. Das kam aus der Gegend, in welcher Margot wohnte. Dieser Gedanke erweckte seine Besorgnis. Ihre Mama war krank. Er warf sich rasch in die Uniform, schnallte den Degen um, steckte sein Pistol zu sich und eilte auf die Straße hinab. Er hörte laute Stimmen rufen, dass die Blusenmänner und Bonapartisten sich in einer Revolte befänden, und schritt weiter. Je weiter er vorwärts kam, desto bevölkerter wurde die Straße. Ferne Lärmsignale ertönten. Pompiers sprangen vorüber und Nationalgardisten eilten an ihre Versammlungsplätze. Auf Margots Straße angelangt, fand er dieselbe durch eine dichte Volksmenge gesperrt. Aus mehreren Fenstern ertönten Hilferufe. Er hörte, dass die Blusenmänner die Häuser plünderten. Das Volk stand dabei, ohne dies zu verhindern. Hier und da erscholl der Ruf »Es lebe der Kaiser« oder »Es lebe die Republik«. Und es war sehr zu vermuten, dass es zwischen diesen beiden Parteien zu einem ernsten Zusammenstoß kommen werde. Er brach sich Bahn durch die Menge und bemerkte bald, dass in Margots Wohnung eine einzige Lampe brannte. Dies beruhigte ihn. Er erreichte die Tür und stieg die Treppe empor. Als er klingelte, steckte das Mädchen den Kopf zur Tür heraus und fragte, da es finster war, »Wer ist da?« »Melden Sie Monsieur Königsau.« »Herrgott, da kommt Rettung. Oh, kommen Sie. Ich brauche Sie gar nicht anzumelden. Man wird entzückt sein, Sie zu sehen.« Sie führte ihn durch den unerleuchteten Salon nach dem danebenliegenden Zimmer. Es war dasjenige, in welchem die Lampe brannte, aber es war leer. Kaum jedoch war er eingetreten, so öffnete sich die gegenüberliegende Tür und Margot trat ein. Beide standen einander gegenüber, im höchsten Grade überrascht, allerdings in freudiger Weise. Sie hatte ihn bisher nur im Zivil gesehen, jetzt aber stand er vor ihr in der kleidsamen Husarentracht, in welcher sie ihn im ersten Augenblicke beinahe gar nicht erkannt hätte. Und sie, oh, wie war sie in diesem Augenblicke doch so schön! Sie trug nichts als das Schlafnegligé und einen Staubmantel darüber. Sie hatte jedenfalls bereits geschlafen, war vom Tumulte aufgeweckt worden und hatte nur den Mantel, welcher ihr am nächsten lag, übergeworfen. In der Angst um den Ausgang und die Folgen des Tumultes hatte sie dann ganz vergessen, dass sie sich noch im Schlafgewande befinde. Jetzt, als sie eintrat und einen Offizier erblickte, in welchem sie den Freund nicht sofort erkannte, war ihr unter einer Bewegung des Schreckens der Mantel entschlüpft und zu Boden gefallen. Nun stand sie vor ihm wie eine weibliche Göttergestalt aus dem Olymp. Das weiße Negligé ging ihr nicht ganz bis auf die Knöchel herab und ließ ein elfenbeinweißes Füßchen sehen, welches, von keinem Strumpfe bedeckt, in einem blauen Sammetpantoffel steckte. Das Gewand hatte sehr kurze Ärmel und gab also ein paar Arme frei, wie sie Kleopatra nicht voller und schöner gehabt haben konnte. Die Falten des Stoffes legten sich liebevoll an die reizende Gestalt, deren Umrisse deutlich zu erkennen waren. der herrliche Busen zeigte, obgleich von keiner Schnürbrust unterstützt, jene Form und Festigkeit, die man in Ägypten an Fallermädchen bewundert, welche auch niemals ein Mieder tragen. Über ihm erhob sich ein kräftiger und doch feiner glänzender Hals, der es wert war, ein Köpfchen von so herrlicher Vollendung zu tragen. Die Zöpfe des Haares waren aufgelöst, und nun floss die dichte, dunkle Flut in zauberischen Wellen bis weit über die Hüften herab. Wie sie so dastand, glich sie einer Brunhilde, wie sie sich der Maler denkt, ohne ihre Gestalt, in ihrer ganzen Pracht und Herrlichkeit auf die Leinwand zaubern zu können. Es war dem Deutschen, als ob er sich im Traume befinde. Er wollte begrüßen, brachte aber kein Wort heraus. Dass Margot schön sei, das wußte er, dass aber ihre Schönheit eine solche Vollendung, eine solche Originalität besitze, das hatte er nicht geahnt. Allerdings hatte sie sich heute selbst schön genannt und von ihren Reizen gesprochen. Sie hatte den Ausdruck gebraucht, die einen Mann glücklich machen kann. War sie sich des ganzen Umfanges, des ganzen Reichtumes, der ganzen Fülle ihrer Reize bewusst? Jetzt, in diesem Augenblicke jedenfalls nicht, denn ihr Negligé ganz vergessend, trat sie mit dem Ausdrucke der höchsten Freude auf Königsau zu, reichte ihm die Hand und rief: »Ah, Sie, Monsieur, Gott sei Dank, nun ist die Angst verschwunden. Herzlichen Dank, dass Sie Ihrer Pflicht einen Augenblick abbringen, um uns zu beruhigen.« Er drückte ihre Hand an seine Lippen. Es war ihm wie zum Trunkenwerden, als sein Blick von diesem Händchen aus der Formung des prächtigen Armes folgte und dann an dem plastisch vollendeten Busen hängen blieb. Er musste sich zusammennehmen, um nicht die Antwort schuldig zu bleiben. »Einen Augenblick? Ich stehe Ihnen für länger zur Verfügung. Ich hörte von meinem Fenster aus den Tumulte und ahnte, dass er in dieser Gegend sei. Ich glaubte, dass die Gegenwart eines Militärs zu ihrer Beruhigung beitragen werde und eilte also, mich unter Ihren Oberbefehl zu stellen, Mademoiselle.« »Oh, wie lieb, wie gut ist das von Ihnen. Wir waren so allein und haben wirklich eine sehr große Angst ausgestanden. Ihre Aufmerksamkeit verpflichtet uns zum größten Dank. Ich werde Mama Ihre Gegenwart melden, damit auch sie sich beruhigt.« Sie wendete sich um, zu ihrer Mutter zu gehen, da sah sie den Mantel liegen. Erst jetzt bemerkte sie, in welcher Weise sie den Freund empfangen hatte. Sie erglühte bis über die Stirn herauf. Sie wollte den Mantel aufheben, um ihn überzunehmen, aber das ging ja nicht, das ging ja wirklich nicht. Da trat Königsau hinzu, hob ihn auf und legte ihn ihr über. Seine Hand streifte dabei ihre warme Schulter. Er nahm die Last ihres Haares in die Hände, um die herrlichen Wellen über den Mantel herabgleiten zu lassen. Es war ihm, als ob er in einem Zauber- oder Märchenbuche lese. Er konnte sich nicht länger beherrschen, er konnte es nicht halten, er drückte ihre beiden Hände an seine Brust und sagte mit heißem Atem und blitzendem Auge: »Margot, Sie sind schön, sinnberückend schön, und all diese Pracht und Herrlichkeit soll diesem Baron gehören. Bei Gott, eher stoße ich ihm den Degen in den Leib.« Sie ließ ihm die Hände und antwortete: »Bin ich wirklich so schön, Monsieur? Diese Schönheit hat uns alles gekostet, was wir besaßen, das Glück und das Vermögen. Ich möchte sie missen und sie von mir werfen, wenn ich könnte.« »Um Gottes Willen, nein, Margot, Sie haben keine Ahnung, was Sie einem Manne sein und werden können. Ich muss mich ja abwenden, um dem Verlangen widerstehen zu können, Sie an mein Herz zu ziehen und dort festzuhalten, für das ganze Leben, für die ganze Ewigkeit. Denn wo Sie sind, da muss auch der Himmel und die Seligkeit sein.« Er drehte sich wirklich von ihr weg. Sie zog den Mantel fester um und ging zu ihrer Mutter. Als sie nach einigen Minuten wiederkehrte, hatte sie den Mantel abgelegt und an seiner Stelle ein Morgenkleid schnell übergezogen. Aber dies war keine strengere Verhüllung, obgleich sie lächelnd sagte: »So, Monsieur, werde ich nun niemandem mehr gefährlich sein? Mama sagt Ihnen innigen Dank, leider kann sie noch immer nicht erscheinen. Aber was ist das? Welch ein Schreien und Lärmen!« Sie trat zum Fenster, um es zu öffnen. Er fasste sie bei der Hand und sagte: »Bitte nicht hier, Mademoiselle, hier ist Licht und man erblickt sie von unten. Das muss man bei solchen Gelegenheiten zu vermeiden suchen. Gehen wir in den Salon, wo es dunkel ist. Dort können wir beobachten, ohne beobachtet zu werden.« Sie folgte ihm. Der Lärm auf der Straße hatte sich verdoppelt. Die verschiedenartigsten Rufe durchkreuzten sich und die Menge wogte hin und her wie ein aufgeregtes Meer. Königsau öffnete das Doppelfenster. Seine Anwesenheit ermutigte Margot, hinauszublicken. Er tat dasselbe an ihrer Seite. Das Fenster war nicht allzu breit, sie hatten kaum Platz nebeneinander. Ihre schönen, vollen Formen, deren Wärme durch das dünne Gewand ging, legten sich an seinen Körper. Wenn er ihr nicht unbequem werden wollte, so durfte er den einen Arm nicht auf das Fenster legen, aber wohin sonst? Er wagte es und legte ihn leise um ihre Taille. Sie fühlte es, sie zuckte leicht zusammen, aber sie duldete es. Er fühlte die elektrische Wärme ihres Körpers, seine Hand, seinen Arm durchdringen. Er hätte für diesen Augenblick sein Leben geben können und dabei doch gedacht, dass er nicht zu teuer bezahlt sei. So beobachteten sie eine ganze Weile schweigend das Menschengedränge da unten. Da krachte ein Schuss. War es ein Blinder gewesen oder nicht? Königsau bog sich vor, um nach dem Punkte zu blicken, an welchem der Blitz aus dem Rohre gezuckt war. Sein Arm, welcher um die Taille Margots lag, musste dieser Bewegung folgen, und so kam seine Hand, ganz ohne dass es eine Absicht war, an ihre entzückende Brüste zu legen. Er fühlte das und erschrak. Er glaubte natürlich, dass sie seine Hand ergreifen und zornig entfernen werde. Aber nein, sie tat es nicht, denn sie fühlte, dass seine Bewegung eine absichtslose gewesen war, und durch ihre Selbsthilfe hätte sie ihn ja eine Absicht geziehen. Er selbst gab seinem Arme die vorige Lage wieder, aber dieser legte sich fester als früher um ihre Taille. Da wendete sie ihm das Köpfchen zu und flüsterte bittend: »Oh, bitte nicht so, Monsieur!« Er fühlte den reinen Hauch ihres Mundes seine Wange streifen und antwortete: »Nicht so, sondern so, nicht wahr, Margot?« Dabei drückte er sie noch fester an sich. »Oh nein«, bat sie, »soll ich mich Ihnen nicht anvertrauen dürfen?« Es wallte in ihm heiß empor. Er antwortete: »Anvertrauen für diesen Augenblick? Oh, wie unendlich viel und doch wie so wenig ist das! Können Sie denn jetzt für diese wenigen Minuten Vertrauen zu mir haben?« »Für immer«, lispelte sie. Da wollte er sie an sich ziehen, sie aber wehrte ihn ab und sagte: »Zürnen Sie mir nicht, Monsieur. Wenn ich Ihnen auch anvertrauen könnte, so darf ich es doch nicht.« »Warum nicht?« fragte er. »Ich darf nicht, nie, nie«, wiederholte sie. »So hassen Sie mich?« Sie zögerte eine Weile mit der Antwort, dann hörte er die tief gehauchten Worte: »Wie könnte ich Sie hassen?« Da bog er sich ganz zu ihr heran, hielt seinen Mund an ihr Ohr und flüsterte: »Aber auch nicht lieben, Margot?« »Nein«. Er erschrak fast, als er dieses Wort hörte. »Nie? Niemals?« fragte er. »Niemals«, antwortete sie. Da glitt sein Arm langsam von ihrer Taille herab. Er trat einen Schritt vom Fenster zurück, legte die Hände an seine Stirn und holte tief Atem. Sie hörte dies. Ihr Herz bebte. Wäre es hell gewesen, so hätte man ihren Busen an dem Fensterkissen zittern sehen können. Sie wartete, ob er wieder neben sie treten und wieder neben ihr hinausblicken werde. Aber er kam nicht. Da, Jetzt ertönten vorn an der Straßenecke neue Stimmen. »Es lebe die Republik! Nieder mit den Kaiserlichen!« Ein neuer Schwarm von Menschen drängte sich zur Straße herein. Ihr Ruf sagte, wer oder was sie seien. Es waren Republikaner. Da erscholl es von der anderen Seite. »Es lebe der Kaiser! Nieder mit den Sans-Culotten!« Und in der Mitte der Straße rief man, »Es lebe Ludwig der 18. Nieder mit den Kaiserlichen und den Sans-Culotten!« Jetzt stießen die drei Parteien zusammen. Es entstand eine fürchterliche Balgerei. Ein grässliches Brüllen und Schreien erfüllte die Straße. Schüsse detonierten, und an dem Rufen der Verwundeten hörte man, dass man auch die blanke Waffe gebrauchte. »Hurra!« rief es endlich. »Sieg Ludwig dem 18. Plündert die Kaiserlichen und schlagt die Sans-Culotten tot!« Die Anhänger Ludwigs hatten gesiegt. Man hörte jetzt Türen einschlagen und Fenster klirren. Die Plünderung begann. Margot hatte sich vom Fenster zurückgezogen. Sie zitterte vor Angst. »Mademoiselle, gehen Sie zu Ihrer Mama«, sagte Königsau. »Man weiß nicht, was geschehen kann.« »Mein Gott«, antwortete sie, »mein Bruder ist als Bonapartist bekannt.« »Wo wohnt er?« »Er bewohnt die andere Hälfte der Etage.« »Ist er daheim?« »Nein, er würde sich bei diesem Aufruhr auch nicht nach Hause getrauen.«
»Plünderung, Plünderung«,
ertönte es abermals von unten, und eine einzelne Stimme fügte hinzu,
»Hier ist Nummer 10, hier wohnt der Kapitän.«
Man hörte, dass die Männer unten eindrangen. »Sie kommen, mein Gott, sie kommen«, rief Margot. »Drüben mögen sie immerhin plündern, wenn sie nur meine arme Mama verschonen.« »Wenn sie einmal drüben beginnen, so kommen sie auch herüber. Sie tragen den Namen ihres Bruders und müssen für ihn mitbezahlen. Man muss das zu verhüten suchen. Gehen Sie zu Ihrer Mama, ich werde mein Möglichstes tun.« Man hörte jetzt die kranke Frau ängstlich rufen. Margot eilte zu ihr. In diesem Augenblicke donnerten auch schon heftige Schläge gegen die Vorsaaltür. Das Dienstmädchen hatte sich versteckt. Königsau sah sich ganz allein. Er ergriff mit der linken ein Licht, lockerte mit der rechten seine Pistolen und die Degenklinge und öffnete dann die Tür. Draußen stand eine Menge wilder Gestalten und auch die Treppe war besetzt von ihnen.
»Was wollen Sie hier, Monsieur?« fragte Königsau mit kräftiger Stimme.
Die Leute waren nicht wenig erstaunt, einen deutschen Offizier zu sehen. Sie wichen ein wenig zurück und einer von ihnen antwortete,
»Wir suchen den Kapitän Richemont.«
»Er wohnt nicht hier, sondern gegenüber.«
»So werden wir ihn dort aufsuchen.«
»Er ist nicht daheim.«
»Das tut nichts. Wir werden uns seine Möbel einmal ansehen.«
»Da kommen Sie zu einer recht ungewöhnlichen Stunde«, meinte Königsau lächelnd. »Übrigens, was kann ein Bonapartist für kostbare Möbel haben?« »Sie würden sich sehr täuschen, Monsieur. Es liegt eine sehr kranke Dame hier. Ich hoffe, Monsieur, dass Sie so galant sein werden, dies zu berücksichtigen.«
»Ihr hört es«, meinte der Sprecher zu den übrigen. »Wollen wir gehen?«
»Ja«, riefen viele, und »Nein«, riefen noch mehrere. Margot war einige Augenblicke lang bei ihrer Mutter gewesen. Jetzt aber stand sie angstvoll im Hintergrunde des Vorsaals, um den Ausgang der Unterhaltung abzuwarten. Sie sah Königsau draußen auf dem Korridore stehen. Das Licht, welches er in der Linken hielt, beleuchtete seine kräftige, männlich schöne Gestalt. »Ich habe das Wort Plünderung vernommen«, sagte er. »Ich bin überzeugt, dass kein Anhänger Ludwigs des 18. es ausgesprochen hat. Wir haben den Kaiser entfernt und unser Blut für euch vergossen, um euch den Frieden, nicht aber Raub und Plünderung zu bringen. Es lebe Ludwig der 18. Es lebe die Ordnung, nieder mit den Räubern und Dieben. Das Volk von Frankreich besteht nicht aus Einbrechern, sondern aus ehrlichen Leuten.« Das war ganz nach der Situation gesprochen. »Es lebe Ludwig der 18. Es lebe die Ordnung«, riefen die Leute nach.
»Kommt, Wir wollen gehen. Dieser brave Deutsche gibt uns unseren König wieder. Er hat recht. Sie drehten sich um und verließen alle das Haus.